Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir wieder mit einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute am Mikrofon ich, Carsten Kellermann, und auf der anderen Seite Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Worüber sprechen wir? Wir sprechen über Borussia Mönchengladbachs Heimsieg gegen den VfL Bochum. Ein Pflichtsieg, der einige Highlights hatte, Yannick, und ein Pflichtsieg, der vielleicht wichtiger war, als die Borussen zugeben wollten, und ein Pflichtsieg, der einem früheren Borussen-Trainer sichtlich missfallen hat. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen, was am Samstag passiert ist.
Ja, wenn wir tormäßig ins Detail gehen, ist es doch ein besonderer Standard-Hattrick gewesen, aber das können wir ja gleich aufdröseln und auch ja über die Bedeutung dieses Sieges noch genauer sprechen. Da habe ich gleich ein Fremdwort, mit dem ich euch jetzt in der ersten Minute noch nicht quälen will. Dann würde ich sagen, starten wir einfach so halbwegs chronologisch rein, zumindest mit den Toren. Das beginnt aber nicht ganz so früh, weil erstmal auch nicht allzu viel passierte, wenn der VfL Bochum und Borussia nach Standards erfolgreich und gefährlich, so schon freudscher Versprecher, denn erfolgreich wurde Borussia dann nach einer Ecke und Carsten, ja, Franck Honorat fehlt, das heißt in die Mitte hauen mit Wucht und Schnitt und dann köpft ihn einer rein, das klappt gerade nicht, deswegen war es eine, ja, doch ganz nette Variante, die zum 1:0 führte.
Genau, eine kurz ausgeführte Ecke von Kevin Stöger, der in die Mannschaft reingerückt ist. Und dann gab es einen Doppelpass und was dann passierte, Stöger hat später zugegeben, dass diese kurz ausgeführte Variante einstudiert war. Und was dann kam, Yannick, wir nennen es mal Intuition von Rocco Reitz. Er stand im Strafraum der Bochumer und spürte wahrscheinlich plötzlich so eine unheimliche Freiheit um sich herum und ging dem Ball entgegen, bekam ihn, drehte sich und schoss dann ein richtig schönes Tor. Ich mag ja diese Tore, diese reingedrehten Tore. Und das war eine Variante, mit der die Gladbacher definitiv die Bochumer überrascht haben. Und vielleicht ist es auch genau die Variante, mit der man einer Mannschaft wie dem VfL Bochum, die sehr robust hinten natürlich verteidigt, die natürlich auch ihre Stärken in der Luft hat bei hohen Bällen, dann beikommen kann. Und für Rocco Reitz war es, glaube ich, ein Tor, das ihm richtig gut getan hat. Und ich vermute mal, dass sein Schwiegervater Kalle Flipsen dieses Tor richtig toll fand, weil das eben, ja, es ist ein Freund des schönen Fußballs und es war ein richtig schönes Tor.
Und es war das erste für Rocco Reitz seit April 2024. Da traf er in Wolfsburg, sehr wichtig zum entscheidenden 3:1, und erinnern uns, da hat er die Raute auf dem Trikot nicht nur geküsst, sondern regelrecht reingebissen. Jetzt gab es den Rautenkuss und da wurde auch später dann drauf angesprochen. Und er ist ja, sage ich, also der Spieler par excellence, dem man das auch abnimmt, dem man das erlaubt, die Raute da sozusagen zu liebkosen, denn darunter, nicht buchstäblich, sondern bildlich gesehen, soll sie ja auch in seinem Herzen sein. Und ich fand aber Rocco Reitz nicht nur stark wegen dieses Tores, er hat sozusagen geglänzt durch Zurückhaltung. Also das meine ich auch so am Anfang, denn da ging es erstmal darum, sich gut reinzufinden ins Spiel. Da hat er auch nicht so viel nach vorne gewagt, aber halt hinten sehr gut geholfen, den Laden zusammenzuhalten, Bochum nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Hatte dann am Ende auch wieder starke Defensivwerte und also rundum gelungene Leistung. Und ja, ich glaube, so im Kontrast zu Philipp Sander sieht man, ja, dieser Rocco Reitz, der ist jetzt einfach im zweiten richtigen Bundesliga-Jahr. Der hat auch in Belgien schon die Spielpraxis gesammelt. Der ist wahrscheinlich auch insgesamt der talentiertere. Philipp Sander hatte ja gegen Leverkusen diesen Ballverlust vor dem Tor. Also ja, das war auch ein Statement zu sagen, also dieser Stammplatz auf der Doppel-6, das ist meiner, von Rocco Reitz. Ja, und so ging es in die zweite Hälfte, Carsten. Da wurde Borussia dann auch aktiver und gefährlicher aus dem Spiel heraus.
Ja, das muss man ja sagen, dass die Bochumer zum Start des Spiels tatsächlich den Gladbachern da ein paar Probleme bereitet haben. Und die zweite Halbzeit ging dann doch deutlich leichter vom Fuß und das gilt insbesondere dann auch für das 2:0, würde ich mal sagen. Tim Kleindienst zeigte, wir haben ja vergangene Woche, haben wir hier im Podcast, habe ich mit Thomas Kohlke über den Einwurf von Robin Hack in Leverkusen gesprochen, der ja Sander in die Situation brachte, den Ball zu verlieren, dieser überhastete Einwurf. Jetzt war es wieder ein schneller Einwurf von Tim Kleindienst, der dann zu Robin Hack gelangte und der marschierte dann dann durch den Strafraum und man sah eigentlich schon, was er vorhatte. Man sah, dass er den Ball in diese lange Ecke drehen wollte. Er machte dann noch ein paar Haken, ein paar Schritte und schoss ihn dann auch in diese lange Ecke. Und ich glaube, das war ein Tor, was auch richtig gut getan hat. Robin Hack hat ja noch nicht dieses heiße Füßchen, von dem Trainer Gerardo Seoane vergangene Saison gesprochen hat. Aber da war es ein ganz feines Füßchen, was er aufgetan hat. Und ja, mit dem 2:0 hat er das Spiel auch entschieden. Das war ein Ding, was die Bochumer also so richtig getroffen hat. Und das war es dann auch. Und da haben sich die Gladbacher wirklich freigeschossen. Mit wiederum einem wirklich schönen Tor. Es war ja kein Highlight-Spiel. Es war ja doch ein bisschen auch ein Arbeitsspiel. Es war ein Spiel, wo es wirklich auf die Konzentration, auf die Seriosität ankam. Aber diese beiden Tore, Yannick, das waren schon fußballerische Highlights an dem Abend.
Ja, und wie, also ich kenne eigentlich wahrscheinlich nur einen Spieler bei Borussia, in der Liga vielleicht noch mehr, der so ein Tor so vorbereiten könnte. Also der Mittelstürmer holt da an der Mittellinie einen Einwurf raus, schaltet schnell um. Dieter Hecking hat sich noch aufgeregt, weil seine Spieler im Prinzip aufgeholfen haben, dass er den auch schnell ausführen konnte. Aber er macht es dann halt auch und sammelt jetzt dann auch einen Assist mit der Hand. Gibt es auch nicht so oft, dass es dann in direkter Form geschieht. Und ja, was Robin Hack angeht, du hast sein heißes Füßchen angesprochen. Also er ist jetzt immerhin auf Kurs letzte Saison. Da hat er nach 19 Spielen auch 2 Tore. Hat er erst viel später dann dieses heiße Füßchen entwickelt. Und es war so richtig eigentlich sein erster Abschluss in der ganzen Saison aus dieser Zone, also halb links vom Tor, wo er auch vergangene Saison so oft erfolgreich war. Und das hat ihm so ein bisschen auch noch gefehlt, da in die Abschlusssituation zu kommen. Ich weiß, in Wolfsburg war es nach einer Standardsituation, also nicht aus dem Spiel heraus. Sein Tor gegen Kiel war ja eigentlich schnelles Umschalten, Steilpass von Elvedi. Ja, und jetzt so wirklich mal in die Mitte gezogen und dann ein guter Abschluss. Den hat er ja zweifellos, deswegen ist diese Expected Goals Over Performance auch jetzt nicht so überraschend gewesen, denn der Abschluss, der passt schon. Ja, sehr wichtig für Robin Hack, der bis zu seiner Auswechslung auch die meisten Sprints auf dem Platz hatte. Das ist ja, würde ich sagen, seine zweite Qualität, dass er jetzt nicht nur fürs Tore schießen und vorbereiten zuständig ist und die ganze Zeit darauf lauert, sondern zwischendurch richtig viel ackert. Und das wirkt sich eben so aus, dass Borussia dann mit ihm und Lukas Ulrich dahinter auch defensiv sehr stabil ist.
Ja, das ist natürlich das, was Robin Hack auszeichnet. Man merkt ihm ja immer an, dass er einfach unheimlich viel Energie in sein Spiel reinlegt, dass er für die Mannschaft viel arbeiten will. Und du hast es gesagt, vergangene Saison hat es auch ein bisschen gedauert, bis das Füßchen heiß gelaufen war. Dann sind wir ja dann auch gleich beim VfB Stuttgart. Das war ja dann sein Durchbruchsspiel mit dem Doppelpack damals, aber dazu später mehr. Ja, Robin Hack ist einer, der zeigt, im vergangenen Spiel war es eben dieser Einwurf, wo er überhastet war, wo er zu viel wollte. Und trotzdem muss man auch da sagen, er hat das ja später auch erklärt, er wollte das Spiel schnell machen, er wollte versuchen, die Leverkusener in Unordnung zu bringen. Und das ist eben Robin Hack. Robin Hack ist einer, der immer etwas versucht und das zeichnet ihn definitiv aus. Er ist ja auch immer dabei, den Gegner zu nerven. Und diese Sprints, die er macht, die sind ja oft auch wirklich sehr zielgerichtet in die Zweikämpfe rein, um Bälle zu gewinnen und dann eben schnell umzuschalten. Also Robin Hack ist ein Spieler, der Mannschaft einfach gut tut, das muss man sagen. Er ist sicherlich einer, der auch noch ein bisschen was dazulernen darf, der sich ab und zu mal so ein bisschen zügeln muss. Aber andererseits sage ich auch, wenn man so einen Spieler hat, der auch sehr impulsiv ist, der auch so Energie auf den Platz bringt, dann muss man ihn vielleicht einfach auch machen lassen. Klar, jetzt wird Gerardo Seoane sagen, gut, bei dem Einwurf darf man vielleicht auch mal eine Sekunde länger schauen, wie sich das Spiel gerade darstellt. Aber Robin Hack war für mich dann auch mit der spielentscheidende Mann gegen den VfL Bochum. Und mit ihm, denke ich mal, kommt jetzt dann wieder ein neuer Faktor rein. Und gerade, wo auch Franck Honorat fehlt, was eben diese Laufstärke, die Geschwindigkeit und das Tiefenspiel angeht, da ist er im Moment extrem wichtig.
Ja, und er mit Lukas Ulrich, das sind einfach auch zwei Spieler, also vor allen Dingen natürlich Ulrich, der viel jünger ist, bei denen man den Eindruck hat, da kommt auch noch was. Und Ulrich kann man ja wirklich seit Monaten dabei zusehen, fand ich, war jetzt auch wieder eine wirklich gute Leistung. Sehr viel sich angeboten, die Seite beackert, weil Hack dann ja doch, anders als Honorat, auf der anderen Seite auch viel nach innen zieht. Was jetzt die nächste Stufe ist, ist noch mehr Torgefahr produzieren. Und ich glaube, nach ein paar Monaten kann man jetzt auch sagen, das kann man von ihm verlangen, weil er sich in anderen Belangen wirklich richtig gut eingefunden hat in der Bundesliga. Und die Leistung war jetzt auch ein Zeichen an Luca Netz, der das Tor vorbereitet hatte in Leverkusen und jetzt in Wolfsburg, finde ich, es von Beginn an auch nicht so verkehrt gemacht hatte. Hey, ja, dieser Konkurrenzkampf scheint eine 50-50-Sache hinten links zu sein, aber ich habe jetzt hier schon was hingestellt die letzten Monate und da musst du dich vielleicht auch ein bisschen strecken, um vorbeizukommen, werden wir natürlich jetzt in der Aufstellungs-BS später diskutieren. Also ja, diese linke Seite, wirklich, die funktioniert. Ja, und Carsten, die rechte Seite offensiv ist ja sozusagen das Gegenstück. Das ist momentan die Position, die Sorgen bereitet, weil Franck Honorat eben fehlt. Und da gab es gegen Bochum ein spannendes und auch erkenntnisreiches Jobsharing.
Ja, ich würde sagen, das war ein Bewerbungsgespräch auf zwei Stufen, kann man es fast nennen, weil eben es sich ja andeutet, dass, wir kommen gleich noch zum Transfermarkt, aber weil es sich andeutet, dass eben auch da jetzt nicht nachgekauft oder nachgelegt wird wahrscheinlich. Und dann sind da eben Thomas Schwanschara und der bekam den Startelf-Einsatz und später kam dann Nathan Gumu, der zurück ist nach seiner Verletzung. Und ja, wenn man das dann wirklich mal gegeneinander rechnet, dann muss man klar sagen, dass es wahrscheinlich im Spiel beim VfB Stuttgart, zumal es ja auch ein Auswärtsspiel ist, wo man wirklich auch schnelle Spieler braucht, ja, dass man da wahrscheinlich Nathan Gumu dann in der Startelf sehen wird, denn Thomas Schwanschara, es ist so schwer zu erklären. Eigentlich ist es ein Spieler, den ich vom Typ her viel zutraue, der eigentlich so, wenn man ihn sich so anschaut, er ist groß, trotzdem schnell, hat so diese gewisse Schlaksigkeit, mit der man auch was machen kann, aber er bringt gar nichts von dem gewinnbringend ein. Das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Jannik, nochmal Stuttgart, wir haben das Spiel damals in der Vorbereitung gesehen, dieses 5:1, und da hat er wirklich Kopfballtor, Kontertor, Freistoßtor, alles gemacht und man hat gedacht, Mensch, das ist mal wirklich eine richtige Granate. Und all das hat er verloren. Da ist überhaupt kein richtiges Selbstvertrauen da. Er ackert, klar, er ist engagiert und er versucht auch defensiv sich einzubringen. Aber das bringt einem natürlich nichts, wenn man rechts außen ist oder zweiter Stürmer, wenn man in die Mitte zieht. Da muss einfach mehr Effektivität kommen. Und ich glaube, man sieht schon, dass er will und dass er so ein bisschen auch an sich selbst verzweifelt, fast schon, muss man sagen. Aber dieses Jobsharing, wie du es genannt hast, das ging doch eindeutig in Richtung Gumu. Und ja, was der eingebracht hat, Jannik, er hat halt gezeigt, dass er sehr schnell laufen kann, vor allem. Und hat aber auch dann wiederum gezeigt, er ist in Torchancen gekommen, aber hat gezeigt, da fehlt dann halt nochmal die Abschlussqualität.
Ja, da muss Borussia die Hoffnung haben, dass er da reinkommt mit Spielpraxis. Ja, an einem Abschluss wurde er regelwidrig gehindert. Da gab es dann den Elfmeter zum 3:0. Wirklich mit viel Tempo wollte da rum um Bochums Torwart Patrick Drewes, der ja kann natürlich jetzt auch nicht völlig raus aus der Situation, aber ich finde, in der Wiederholung sieht man, dass er dann so mit der Schulter auch so einen Tick rausgeht. Also er zieht jetzt auch nicht komplett zurück und das ist dann, wie es dann immer so schön heißt in der Schiedsrichtersprache, ursächlich für den Fall, für den Sturz von Gumu. Und ja, es gab Elfmeter, den hat sich Tim Kleindienst geschnappt und Nathan Gumu hatte ja diese kuriose Statistik, dass er bislang in dieser Saison noch kein Tor auf dem Platz erlebt hat von Borussia. Ja, und was macht der Kleindienst? Verschießt den Elfmeter und so für eine Sekunde, ja, hat Gumu dann wahrscheinlich gedacht, ich werde es nie mehr erleben, dass Borussia ein Tor schießt, ich werde nie mehr jubeln dürfen auf dem Rasen, aber der Nachschuss war drin. Die Gumu-Serie ist gerissen. Tim Kleindienst hat im Nachschuss sein 11. Saisontor erzielt und damit war es dann auch ergebnismäßig eine deutliche Angelegenheit. Da trugen die drei Tore ihren Teil zu bei, aber eben auch die weiße Weste hinten und die brannte wirklich nur in, also ganz wenigen Situationen an, wenn überhaupt. Und ja, auch wichtig für Moritz Nikolas und seine Leute davor, dass mal wieder die Null stand.
Ja, ich würde sagen, 3:0 ist eins der klarsten Ergebnisse eigentlich. Ein 2:0, das kann immer noch so ein bisschen kippen, aber ein 3:0, das spricht dann schon für eine gewisse Effektivität, für eine doch klare Überlegenheit hinten raus. Und das war es ja am Ende auch. Also die Gladbacher haben auch verdient 3:0 gewonnen. Ich glaube, ich habe es sogar so getippt, wenn ich mich recht erinnere. Tim Kleindienst, ich finde es immer wieder phänomenal, dass er ganz einfach Bock hat, Tore zu schießen. Und das auch in solchen Situationen, wie im verschossenen Elfmeter, dann eben umsetzt und da, dann eben da steht und den Ball dann noch reindrückt. Vielleicht hat er auch einfach keine Lust gehabt, einen Elfmeter nur reinzuschießen, sondern hat sich gedacht, dann kann ich auch aus dem Spiel raustreffen oder wollte keine Assist zulassen oder wie auch immer.
Ja, weißt du warum? Es ist ja, es gibt ja im Prinzip dann die Statistiken, wo die Elfmeter abgezogen werden und dann steht er natürlich besser da, wenn jetzt das nicht offiziell als Elfmeter eingeht. Ne? Harry Kane hat ja, ich glaube, 7 Elfmeter-Tore bei seinen 17 und jetzt ist Klein jetzt weiter gleich auf mit ihm.
Der Kleindienst ist halt clever, das muss man sagen. Also nicht nur als Torjäger, sondern auch in der in der Bilanz. Für ihn geht es ja darum, sich auch zu positionieren, was die WM angeht. Und dann liest es sich natürlich ganz gut, gleich auf mit Harry Kane zu sein. Ja, aber entscheidend ist halt, dass er diese Tore macht. Und da dieses Tor, in das er reingeschossen hat vor der Nordkurve, das war ja auch das, wo es für mich die initialisierende Kleindienstszene damals gegen Leverkusen gab, als er da halb kriechend den Ball noch über die Linie buxiert, dass das Tor zählte zwar nicht, aber dieser Wille nach dem Zweikampf und dann wirklich alles dafür zu geben, den Ball reinzumachen. Und im Grunde war es bei dem Elfmeter ja auch so. Er hat verschossen und anstatt sich dann zu ärgern, er bleibt dann weiter im Spiel. Und das ist, glaube ich, auch bei dem Einwurf hat sich das gezeigt. Er ist einfach gedankenschnell. Und das ist halt eine Riesenqualität, die manchmal den Gladbachern in den vergangenen Jahren ja auch abgegangen ist. Und damit hat Kleindienst eben noch einen Faktor, den er mit reinbringt. Neben seinem Torinstinkt, neben seinem großen Willen und seiner wirklich der Energie und seiner Präsenz, dann eben auch diese schnelle Denken, dieses Situationen erkennen, aufgreifen und dann eben auch das Richtige zu tun. Und darum hat eben Gladbach auch in dieser Saison mehr Punkte als in der vergangenen, weil da eben dieses ganze Paket, was der Kleindienst da mitbringt, Auswirkungen hat auf die Mannschaft. Natürlich gucken sich die anderen das an. Natürlich ist er einer, der dann auch strahlt in die anderen Köpfe rein. Und damit Tim Kleindienst hat auch wieder sein Tor gemacht, wie schon vorher in Leverkusen. Und er bleibt dann am Ball. Ich glaube, der ist noch nicht fertig mit dem Ganzen in dieser Saison. Ja, und dieser Sieg Bochum, Yannick, wir haben es vorher gesagt, Pflichtsieg, aber den muss man natürlich A einfahren, aber B hat er auch richtig gut getan. Also vom Gefühl her hat man, glaube ich, selbst bei Jerry Seoane gesehen, das war verdammt wichtig.
Ja genau, du hast ja eingangs, hast ja im Prinzip meine Kommentarüberschrift zitiert, dass der Sieg noch wichtiger war, als die Borussen so zugeben wollten. Also sie haben es schon gesagt, ne, gewisse Erleichterung war dann das, was Seoane wörtlich sagte. Und Robin Hack sagte, ja, wenn du dreimal auf den Sack bekommen hast in einer Woche, dann tu das auch richtig gut. Das haben sie schon gesagt. Aber jetzt kommt das Fremdwort, mit dem ich um die Ecke kommen wollte. Das ist das Präventionsparadoxon. Das hat man in der Corona-Pandemie oft gehört, wenn ja dann gesagt wurde, ja, diese Maßnahmen waren vielleicht überzogen, es ist doch gar nicht so schlimm, dass man davon ausgehen muss, naja, vielleicht sind sie auch nicht so schlimm, weil man die Maßnahmen ergriffen hat und auch die Bedeutung des Sieges erschließt sich ja, wenn man einfach es mal umdreht und sich vorstellt, Borussia hätte verloren. Borussia hätte jetzt zu Hause gegen den tabellenletzten VfL Bochum verloren. Nach zuvor 3 Niederlagen in Folge. Es wären also 4 gewesen. Bochum hatte ja auch noch keinen Auswärtssieg. Vielleicht haben sie bald einen am grünen Tisch. Das Spiel gegen Union soll ja für sie gewertet werden. Und dann wäre man 12. gewesen, weil der FC Augsburg plötzlich eine Serie gestartet hat. Dieses Europa-Thema wäre irgendwie aus dem Blick geraten. Und es gibt ja dann einfach die Gefahr, wenn man souverän den Abstand nach unten hält, aber auch nichts nach oben geht, dass so eine Saison im März irgendwie langsam austrudelt. Und um das alles zu verhindern, war dieser Sieg eben verdammt wichtig. Man ist jetzt gleich auf mit dem, was man in der Hinrunde gemacht hat. Da hat man halt auch in Bochum gewonnen. Und jetzt kann man sich eben aus einer ganz anderen Position und aus einem ganz anderen Gefühl heraus der Aufgabe widmen, vielleicht mal was gegen größere Vereine zu holen.
Ja, also das werden wir ja gleich besprechen. Das wäre schon eine ganz, ganz wichtige Geschichte, da einfach mal ins Plus zu kommen. Aber ich bin da 100% bei dir. Dieser Sieg gegen Bochum, der hat schon auch eine große Bedeutung. Es war dann ja auch kurz Thema in den Gesprächen. Ja, man ist jetzt Tabellenachter. Und ich finde das eigentlich unheimlich wichtig, dass die Gladbacher einfach so oft wie möglich in dieser Einstelligkeit unterwegs sind, weil das natürlich eine ganz andere Botschaft hat. Wenn man sich mal anschaut, wo Borussia Dortmund jetzt steht, als Beispiel, die haben natürlich ganz andere Dimensionen an Zielen als die Gladbacher, aber die sind halt jetzt Elfter und diese zweite Tabellenhälfte ist halt immer so ein, das ist einfach näher an unten als an oben, ganz einfach gesagt. Und dieser achte Platz, der eine gewisse Nähe, es sind dann auch 4 Punkte bis zu den Mainzern, die Sechser sind, und Mainz ist ja so ein Club, wo man sagt, ja eigentlich könnte und müsste Gladbach da vielleicht mal mindestens gleich auf sein, aber dann hat man einfach die Ambition, nach oben zu schauen. Und natürlich sind das ganz, ganz viele Botschaften, die damit ausgesandt werden, an die eigene Mannschaft oder in die eigene Mannschaft rein. Ja, wir sind einstellig und da wollen wir auch hin und da sind wir auch. Und mit dem, was wir tun, haben wir dann auch das Ziel vor Augen und können das auch umsetzen. Natürlich auch nach außen. Borussia Mönchengladbach ist ambitioniert und will in dieser Einstelligkeit und gewinnt eben Spiele gegen Bochum, ohne sich da ein Riesenbein Bein zu brechen. So, dann natürlich auch, wir werden über den Transfermarkt noch reden, natürlich ist das auch eine Botschaft, wenn es um neue Spieler geht. Die Gladbacher, es geht nach oben, 14 auf 8, das ist ein Riesensprung, da ist was drin. Und man ist ambitioniert und schaut dann auch Richtung Europa. Ja, und all diese Botschaften stecken in dem achten Platz drin. Und es wäre wirklich schön, wenn man dann jetzt in den kommenden Wochen einfach da versucht, drin zu bleiben. Natürlich werden die Gladbacher das versuchen, sie wollen ja ihre Spiele gewinnen, aber da drin zu sein, das halte ich schon für eine enorm, enorm wichtige Situation und es mag nur ein Spieltag sein, es mag nur eine kleine Wahrnehmung sein, aber ich bin der Meinung, extrem wichtig und daran muss Gladbach arbeiten.
Ja, gearbeitet wird in dieser Woche nicht nur am Stuttgart-Spiel, sondern auch am Kader. Die Frage ist, wie doll und mit welchen Resultaten. Ja, Carsten, wie kann man den Status quo zusammenfassen? Es gab einen Vollzug am Sonntag, aber nicht für den Winter, sondern für den Sommer. Alles fix mit Kevin Dix. Das reimt sich gut, das klingt gut und ich glaube, dieser Transfer klingt auch gut. Ein wirklich vielseitiger Abwehrspieler, der in der Abwehr, in der Viererkette alles spielen kann, ohne großen Qualitätsverlust. Man weiß gar nicht so richtig, was jetzt seine liebste und beste Position ist. War mal mehr Außenverteidiger, inzwischen vor allen Dingen Innenverteidiger, ist 28. Für ihn ist es jetzt auch schon, auch wenn er mit Kopenhagen um die Meisterschaft spielt, schon noch ein großer Schritt, hat das auch so gesagt. Also, dass das dann ein Angebot ist, zu dem man nicht Nein sagen kann, sowohl sportlich als auch finanziell. Aber das ist eben ein Thema für den Sommer. Und die Frage ist, was passiert jetzt noch im Winter bis zum nächsten Montag? So lange können Spieler geholt werden und ein paar Tage länger, je nach Liga, ja auch noch welche abgegeben werden.
Ja, man könnte es jetzt natürlich ganz leicht sagen, Kevin Dix und sonst nix. Das ist im Moment der Status. Also ich glaube, es wird nicht zwangsläufig noch etwas Großes passieren, weil wenn, dann muss halt was Großes in die andere Richtung gehen, dann muss halt ein Abgang passieren. Aber ich glaube schon, dass, klar, die Gladbacher sind natürlich weiter auf dem Markt und schauen und gucken, was vielleicht geht. Aber dass da jetzt noch ein großer Abgang zu verzeichnen ist, Florian Neuhaus war ja wieder Thema Richtung Bochum, aber hat dann auch durchleuchten lassen, offenbar, dass er in Gladbach bleiben will, um sich hier durchzusetzen, kann man dann sicherlich auch drüber diskutieren, welcher Ansatz dann wirklich dahinter steckt. Wir haben ja vergangene Woche nochmal mit Roland Wirkus gesprochen und dann kam ja so ein bisschen raus, dass man, Niklas Beste hat sich tatsächlich noch nichts Festes getan mit Freiburg, man weiß da auch nicht inwieweit, aber der wird einfach für Gladbach zu teuer sein. Und die Frage ist halt, Roland Wirkus hatte dann so angedeutet, dass man vielleicht noch nach polyvalenten Außenspielern sucht, sprich also einen Kevin Dix für vorne, sage ich mal, der da vielleicht auch links, rechts und Mitte spielen kann, um einfach in der Breite des Kaders mehr Möglichkeiten zu haben. Ja, und meine Prognose ist allerdings, dass nicht mehr wirklich was passieren wird und dass das alles sich dann in den Sommer rein verlegen wird, wenn dann vielleicht noch der ein oder andere oder wahrscheinlich der ein oder andere Abgang stattfinden wird. Und in Kevin Dix hat man ja jetzt prophylaktisch, dass eben in der Defensive vielleicht ein Koetakura geht, dass vielleicht ein Angebot für Joe Skelly kommt, dass Nico Elvedi vielleicht seinen Traum doch noch mal was anderes zu machen, dann doch mal realisiert bekommt. Das sind ja die Dinge, die in der Luft sind und oder Luca Netz natürlich auch jemand, der im Gespräch ist. Also da ist mit Kevin Dix jetzt erstmal Ruhe drin und ich finde das ein richtig guter Transfer. Scheint ja auch ein Typ zu sein. Natürlich, er muss erstmal in der Bundesliga ankommen, er muss erstmal zeigen, wie gut er wirklich auf allen Positionen schon, ist aber erfahrener Mann. Naja, und Yannick aus Kopenhagen kam ja jetzt nicht so viel Schlechtes nach Mönchengladbach in der Vergangenheit.
Du meinst Oskar Wendt vor allen Dingen?
Natürlich.
Ja, sie blieben sehr lange. Also so lange wird er nicht bleiben, denn er ist ja schon 28. Deswegen gehe ich mal nicht davon aus, dass es 10 Jahre werden. Auch wenn er bis 2030 unterschrieben hat, das hat mich fast ein bisschen gewundert, dass es dann 5-Jahres-Vertrag gibt, dann ist er fast 34, wenn der ausläuft. Ja, aber du hast gesagt, guter Transfer, einer der, ich will jetzt nicht direkt sagen, auch so einen Kleindienst- oder Stögerweg zurückgelegt hat, aber wirklich dann mit 19 schon geholt von Florenz aus Arnheim, wo er ausgebildet wurde, dann aber nicht so richtig durchgestartet, oft ausgeliehen in Dänemark, dann nach Aarhus, da entdeckt vom FC Kopenhagen, die haben ihn dann wirklich mal fest verpflichtet und ja, im 4. Jahr ist er da jetzt zu Hause und wirklich auch jedes Jahr wichtiger geworden. Hat jetzt noch große Ziele, hat auch gesagt, es geht um die Meisterschaft. In der Conference League spielt man gegen Heidenheim. Ja, also in der Conference League kann man ja als Kopenhagen dann auch mal so Richtung Viertelfinale oder ne, vielleicht sogar ein bisschen mehr schielen. Das sind ja eben nicht die großen Namen. Pokal ist, glaube ich, auch noch ein Thema. Also hat noch einiges vor, kommt dann vielleicht hochdekoriert nach Gladbach, aber auf jeden Fall erst im Sommer. Und ja, im Winter ist es ja so, es hat sich ja so eine neue Gattung gebildet. Früher hieß es immer, naja, okay, man holt einen Spieler ablösefrei im Sommer, dann gibt's Handgeld oder man holt ihn halt früher für eine geringe Ablöse. Aber so ein bisschen, um die Nase vorn zu haben, muss man teilweise jetzt auch beides tun. Das hat Borussia bei Ruben Vargas erlebt, der ja für eine Ablöse von 2,5 Millionen zum FC Sevilla ging vom FC Augsburg und dann aber noch ein ordentliches Handgeld kassiert hat. Deswegen ist es nicht zwangsläufig so, dass es sich ja lohnt, Spieler, die nur noch ein halbes Jahr einen laufenden Vertrag haben, jetzt einfach zu holen. Also man muss im Prinzip dann noch draufzahlen. Das kann Borussia in vielen Belangen nicht. Ja, und deswegen müssten geeignete Kandidaten, die du gerade skizziert hast, auch erstmal rundum leistbar sein. Tendenz also, es passiert und damit genau vollenden wir den Reim von Anfang, außer Dix erstmal nix. Was reimt sich auf Ranos?
Ja, das ist natürlich eine Fangfrage. Ja, was reibt sich auf Ranos? Konanos vielleicht.
Konanos, ja, also für Grant gab es quasi nur Pfand in der Pfalz, wo er jetzt hinverliehen ist, für ein halbes Jahr ohne Kaufoption, kam jetzt am Wochenende noch nicht zum Einsatz, aber dadurch hat sich der Kader sozusagen noch einmal verkleinert und mit den ganzen, das haben wir noch gar nicht erwähnt, dass es ja auch die Ausfälle gab am Wochenende, spricht für Borussias Leistung, dass Alassane Player fehlte, dass Kuitakura ausfiel erstmals und krank war. Deswegen auch Niklas Wieder im Kader zum zweiten Mal nicht zum Einsatz.
Da will ich mal ganz kurz den Finger heben. Entschuldige dich, dass ich dich so unterbreche, aber ganz ehrlich, ja, Player hat gefehlt, ja, Honorat hat gefehlt, aber ja, der Gegner war auch der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga und ich erwarte dann auch von den Spielern wie Stöger, wie Tschwanscherer, wie Ngumu, dass die einspringen und dass der Rest der Mannschaft da tatsächlich auch dieses Spiel gewinnt. Also deswegen, klar, die haben gefehlt, aber ich glaube, das wird nochmal eine andere Dimension sein, wenn es Richtung Stuttgart geht, nur mal als Einwurf. Das war schon so, dass die gespielt haben, das auch hätten regeln müssen. Also da war jetzt
Haben sie auch.
Das haben sie auch gut gemacht, das ist richtig. Ich wollte es nur einfach mal gesagt haben.
Ja, ich würde sagen, dann widmen wir uns jetzt auch jenem Stuttgart-Spiel. Und ja, die große Frage, wie schlägt man einen Top-Gegner, ein Top-Spiel, ein sogenanntes? Am Samstagabend hat man jetzt ja erstmals seit September 2022 im 15. Anlauf gewonnen. Bisschen muss man auch sagen, danke DFL. Also ne, wenn man den Tabellenletzten, der auswärts noch nichts gewonnen hat, vorbeischickt, dann fällt es vielleicht etwas leichter. Stuttgart nun 15:30, das macht es jetzt nicht unbedingt leichter. Gewonnen hat Borussia beim VfB auch lange nicht mehr. Vor einer Woche hätte ich noch gesagt, boah, das wird richtig hart. Jetzt kann man das weiterhin sagen, aber Stuttgart hat halt ein bisschen federn lassen, hat in Mainz verloren. Und die Mainzer haben Borussia ja schon gegen Bayern gezeigt, wie das geht. Ja, da ist Borussia nicht gelungen. Jetzt die Vorlage, eine Woche vorher der Sieg gegen Stuttgart. Und ja, da kann man vielleicht auch mal genauer hinschauen.
Ja, definitiv. Ich meine, der VfB spielt ja nun nicht mehr so stabil wie vergangene Saison, ist schon auch anfällig. Da muss Gladbach einfach seine Chance suchen und spricht ja nichts dagegen. Im Gegenteil, da einfach auch mal gegen eine Mannschaft, die etwas weiter oben steht, so viel weiter wie vergangene Saison ist ja nicht. Und da hat man ja den VfB geschlagen. Letzter Auswärtssieg übrigens, glaube ich, 2015, 3:1 damals noch mit André Schubert. Ja. also in einer anderen Zeit, in einer anderen Zeitzone, in einer anderen Borussia-Welt, damals als, ja, als Champions League-Teilnehmer dort angereist und dann auch siegreich gewesen. Da haben sich ja jetzt die Vorzeichen umgekehrt. Und ja, aber wie gesagt, die Stuttgarter werden ja dann auch entweder mit einem Hochgefühl oder mit einer Enttäuschung, was die Champions League angeht, in dieses Borussia-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach reingehen. All das sind Faktoren, die man dann vielleicht einfach mal für sich nutzen muss. Und wie gesagt, vergangene Saison hat man ja das Highlight-Team des VfB tatsächlich besiegt mit 3-1, aber im Borussia-Park. Also das ist ja immer noch eine andere Nummer. In Stuttgart hat man ja doch einige üble Erfahrungen gemacht in den vergangenen Jahren. Ich erinnere mich da an die 1000-Baustellen-Geschichte mit Christoph Kramer in ein klares 0-4. Also da war immer so Stuttgart, naja, ging so. Und ja, da sage ich dann aber trotzdem und nehme das Frankfurt-Spiel danach mit rein, es wäre schon ganz nett, wenn die Gladbacher jetzt da ein bisschen mehr holen als keinen Punkt, als nix. Und wüsste auch nicht, warum man das komplett beiseite schieben sollte, dieses Thema Punkten.
Ich würde mal eine Pluspflicht formulieren, nämlich gegenüber der Hinrunde ins Plus zu gehen mit mindestens einem Punkt. Das Gute ist, dafür reicht schon einer, denn man hat diese beiden Spiele in der Hinrunde verloren und sollte das einfach jetzt nicht schon wieder tun. Also diese Woche der Erwartbarkeit, die hatte man zum Start und jetzt vielleicht mal Zeichen setzen. Das müssen ja nicht immer furiose Siege direkt sein, darf man natürlich auch, aber einfach mal ein Pünktchen holen, das hilft schon richtig viel. Letzte Saison half es, um nicht ganz, ganz unten reinzurutschen, dann doch noch einige Unentschieden anzusammeln. Jetzt könnte so ein Unentschieden gegen einen starken Gegner einfach mal helfen, oben dran zu bleiben, Punkte zu holen, die viele andere Konkurrenten nicht holen. Wobei, wie gesagt, Mainz 05 hat ja jetzt sogar Frankfurt und Stuttgart geschlagen.
Ja, und auch noch die Bayern, ne?
Man fragt sich, also dann müssen sie ja gegen viele da unten keine Punkte geholt haben.
Ich muss gestehen, ich habe mir die Mainzer Bilanzen jetzt nicht ganz angeguckt. Ich sehe halt nur diese 31 Punkte, die sie geholt haben, die Mainzer. Und ja, also das ist ja Augenhöhe von Gladbach wenigstens. Also eigentlich sollte Gladbach da mit Mainz konkurrieren. Und deswegen muss das auch der Ansporn sein, einfach mal diese Dinge zu schaffen, die auch Mainz schaffen kann. Und da lohnt es sich dann vielleicht schon mal auf das zu gucken, was die Mainzer machen. Und die sind ja nun wirklich immer auch eine ganz engagierte Mannschaft. Also ich sag mal, diese Merkmale, die ein Robin Hack hat, die einen Kleindienst hat, das sind auch Mainzer Merkmale. Die muss man dann halt in das Spiel gegen Stuttgart reinbringen. Dann kommt natürlich die Spielkultur, die ein Amiri da reinbringt. Ja, da ist dann auch Kevin Stöger in der Pflicht, dann auch effektiver zu spielen. Also gegen Bochum fehlte mir dann auch so der letzte Drive bei ihm. Und selbst wenn Player jetzt ausfällt, ja, dann ist doch die Chance da für Kevin Stöger, sich zu positionieren und zu sagen, hey, ich bin hierher gekommen, um richtig was zu bewegen. Ich will mal einen Freistoß in den Winkel nageln. Ich will mal einen geilen Pass spielen. Ich will, nee, aber dann auch machen. Und das wäre halt das, was jetzt gerade in Stuttgart, damit würde man jetzt nicht rechnen. Und ja, warum denn nicht dann auch mal einen Auswärtssieg bei so einem Gegner hinkriegen? Und das sind natürlich die Schritte, die dann riesengroß sind, weil man dann eben auch in Richtung Tabelle sich ein bisschen dann nach oben absetzen würde. Die Augsburger, wie du hast es gesagt, die sind richtig rangerutscht und wären ja, wenn die Gladbacher gegen Bochum verloren hätten, dann auch vorbeigezogen. Deswegen, da sieht man, es lohnt sich schon auch mal zu punkten gegen solche Gegner. Und ja, die nächsten beiden Spiele, da, ich bin sehr gespannt, wie die Gladbacher damit umgehen. Man kann jetzt da keine 6 Punkte erwarten, aber ja, Frankfurt ist nun mal in Gladbach zu Gast. Das wird nochmal eine andere Geschichte. Ja, und in Stuttgart, ich glaube, man kann Stuttgart schon verunsichern in dieser Saison.
Ja, ich meine, die spielen am Mittwoch gegen Paris. Das Endspiel ums Weiterkommen, auch wenn ein Punkt vielleicht oder sehr wahrscheinlich beiden reicht. Ja, und 3 Tage später dann schon wieder ein Heimspiel gegen Gladbach. Da ist dann vielleicht der Fokus auch mal nicht so groß. Es gibt ja durchaus Chancen, wenn Mannschaften so aus einer Champions-League-Woche kommen, gerade aus so einer. Deshalb, ja, wie gesagt, bleibe ich bei der Pluspflicht. Und auf Mainz reimt sich 1 Punkt in Stuttgart. Wäre da der schon mal was. So, wie viele Punkte es werden sollen, haben wir formuliert. Jetzt geht's um die Frage, wie viele Änderungen wird es in der Startelf geben? Wir sprechen über die Aufstellung.
Aufstellungstipp.
Ja, Moritz Nikolas hat die Null gehalten, wurde nicht viel gefordert, hat aber das sehr gut gelöst, was auf sein Tor kam. Er also drin gegen Stuttgart und davor in der Viererkette gibt es eigentlich keinen Anlass für Änderungen, aber Kuitakura war ja nur krank, könnte und sollte also zurückkehren. Marvin Friedrich hat Gerardo Seoane aber immerhin schwer gemacht, ihn dann wieder auf die Bank zu setzen. Das war wirklich eine blitzsaubere, weil super zuverlässige Leistung. Ich gehe aber trotzdem davon aus, dass Itakura, wenn er kann, wieder reinkäme und dann wäre meine Viererkette von links nach rechts Ulrich, Elvedi, Itakura und Skelly.
Ja, ich glaube, das macht sehr viel Sinn. Seoane hat ja auch nochmal die Wichtigkeit und auch Roland Wirkus hat ja auch die Wichtigkeit von Ko Itakura nochmal rausgestellt und darum Pech für Marvin Friedrich, dass er eben da die Nummer 3 in der Geschichte in Verteidigung ist. Nico Elvedi hat ihn ja auch abgelöst, nachdem er doch in der Hinrunde viele Spiele gemacht hat und ja, jetzt eben Itakura kommt zurück, Viererkette bleibe ich dabei und ich glaube auf der Doppel-6 sind wir uns auch recht einig. Du hast das ja eben schon im Rückblick auf das Bochum-Spiel gesagt, was Rocco Reitz angeht. Julian Weigel ist ja gesetzt, also von daher ist ja dann Reitz-Weigel klar die Doppel-6, die angesagt ist.
Das wird mich schon überraschen, wenn dem nicht so wäre, auch wenn vielleicht es mal Qualitäten von Philipp Sander gibt, die Rocco Reitz nicht hat, die gut gebraucht werden können, finde ich das Gesamtpaket einfach gerade stimmiger bei Reitz und sehe da keine Änderung auf der Doppel-6. Ja, dann kommt sozusagen der Spannungsriegel davor, die drei Positionen, die ja, weil wir auch, ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, davon ausgehen, dass Tim Klein jetzt natürlich in der Startelf steht, ist diese Dreierreihe offensiv die einzige Region, wo wir so ja wirklich Änderungspotenzial sehen und ja, da sehe ich wie in der Viererkette eine Änderung, nämlich die, dass Ngumu für Tschwanscherer reinkommt, Stöger im Zentrum bleibt und Hack über links kommt.
Ja, man wünscht sich ja, dass man immer so ein bisschen Debatten hat, was die Aufstellung angeht, dass man sich da vielleicht auch mal so ein bisschen bettelt mit Namen und sagt, ich habe aber noch eine gute Idee, aber da Franck Honoré ja fehlt und wir über die Situation von Thomas Tschwanscharer und dann natürlich auch im Vergleich Ngumu gesprochen haben, gibt es eigentlich keine andere Variante. Robin Hack rauszunehmen, wo das Füßchen gerade auf Temperatur kommt, das wird Jerry Seoane sicherlich nicht machen. Und ich würde tatsächlich auch einfach Kevin Stöger nochmal die Chance geben, sich dann gegen Stuttgart mal zu beweisen. Er, klar, aber Player ist natürlich auch immer eine Alternative. Die Frage ist, kehrt er zurück? Das bleibt dann abzuwarten, aber ich glaube trotzdem, dass ich als Seoane jetzt sagen würde, okay, Stöger, du bist jetzt in dem Spiel mein Mann, da will ich dann aber auch was sehen und bitteschön einmal abliefern.
Das sollte er, Alassane Player, übrigens am Sonntag in Nizza gewesen, sogar auf dem Rasen und da geehrt worden. Nizza ist 120 geworden und da ist er als Ex-Spieler eingeladen worden. Zum Derby gegen Marseille, das Nizza gewonnen hat, glaube ich. Also jedenfalls, als ich gestern das letzte Mal geguckt habe, führten sie da. Also hat einen großen Sieg seines Ex-Clubs gesehen. Ich nehme an, er kommt dann aber auch wohlbehalten. Ja, 2-0 gegen Marseille zurück. Ja, aber zurück in die Startelf denke ich eher nicht. Deshalb ist es unterm Strich, dann sind es zwei Änderungen, die wir jetzt so erwarten, nämlich Ngumu für Tschwanscherer und Itakura für Friedrich. Und ich würde sagen, dass es nicht so viel Debatte darüber gibt, ist jetzt wirklich nicht unsere Schuld, sondern dann bitte Mails und Nachrichten an Thomas Tschwanscherer, dass der sich nicht so ins Spiel gebracht hat für die Startelf. Ja, ich glaube, es ist ja immer die Frage, wann benutzt man das Wort effizient und wann effektiv? Ich glaube, Tschwanscharer hat so das Beispiel geliefert, was das Gegenteil von effektiv ist. Er hat nämlich einfach wenig bewirkt, war nicht immer schuld, also hat schon was angeboten, was so Läufe angeht, aber jetzt einfach im Spiel war er kaum. Das ist dann einfach zu unproduktiv.
Ja, und wenn er auf der Bank ist, dann hat natürlich Gerardo Seoane auch nochmal, mal abgesehen natürlich vom Shio Fukuda, dann eine Option, die Offensive nochmal, um ja eine gewisse Körperlichkeit anzureichern nach hinten raus. Und ich glaube ja, dass die Stuttgarter werden sicherlich die Mannschaft sein, die versucht, das Spiel zu machen im eigenen Stadion, und dass man dann eben die Räume, die Ngumu belaufen kann, mit seiner Geschwindigkeit dann eben auch suchen wird. Dann eben auch ein Stöger mit seiner Passqualität. Er hat ja vor allem die Fähigkeit, mit seinen Pässen, so wie Lars Stindl es auch immer getan hat, vielleicht andere Spieler, die schnell sind, in Szene zu setzen. Wäre dann der Hauptauftrag in meinen Augen, eben auf beiden Seiten eben zu gucken und dann eben Hack und Ngumu und insbesondere auch Ngumu, das ist ja das eine oder andere Mal, hat sich das ja gegen Bochum auch schon gezeigt, dass er auch schon diese Laufduelle mit seinem Speed für sich entscheiden kann. Da wird man sich natürlich wünschen, dass sich vielleicht Oliver Neuville, der Co-Trainer, der mit Augenmerk auf die Offensive ja unterwegs ist, sich den Ngumu mal schnappt unter der Woche und mit ihm mal so nach jedem Training nochmal Abschlüsse übt. Das wäre ja schon ganz, ganz gut, wenn er da auch wieder effektiver wird. Er mag sich auch erinnern, nochmal sind wir bei diesem Testspiel gegen Stuttgart, da hat er ja auch getroffen und auch in so einer Umschaltsituation. Also eigentlich kann er das, ja. Und manchmal wird man ihm das ja auch wirklich wünschen, wenn er dann so davon strebt und dann in diese Abschlusssituation reinkommt, was er ja dann ganz gut hinbekommt. Ja, da war die Ecke dann zu lang, die er angepeilt hat gegen Bochum. Und wer weiß, er hat es ja schon nachgewiesen, damals, glaube ich, in Augsburg mit seinem Tor. Machen, Ngumu.
Ja, und was die Nachrichten an Schwanscherer angeht, das ist natürlich scherzhaft gemeint. Lass den Jungen in Ruhe. Also, ne, jetzt nicht wirklich schreiben. Das ist ja bei allem, bei aller Kritik an ihm auch wichtig, da einfach sachlich zu bleiben und nicht zu überdrehen. Wer weiß, also es ist ja so ein interessantes Duell der beiden, die ja doch den dieses Etikett Fehlankauf so ein bisschen anhängt und die dagegen kämpfen, es loszuwerden. Ja, die nächste Chance, das zu tun, wird dann wahrscheinlich in Stuttgart und Ngumu erhalten und je nach Spielverlauf Schwanscherer dann reinkommen. Ja, dann sind wir im Prinzip nach dem Aufstellungstipp schon beim Ergebnistipp. Und ich glaube, letzte Woche warst du so freundlich, mir den Vortritt zu lassen. Deswegen will ich ihn jetzt dir gewähren.
Jo, dann sage ich mal 2-2. Überraschenderweise, also wirst du jetzt...
Ja, genau, also tippst eigentlich immer 2-2, außer du tippst 3-0 gegen Bochum. Dann, aber da genau, hat deine Intuition ja richtig gelegen, dass du ja im Prinzip dich dann von 2-0 noch festgelegt auf 3-0. Ja, 2-2, das wäre was für Borussia auf jeden Fall. Ich, auch wenn ich einen Punkt fordere, glaube ich jetzt erstmal nicht dran und sage, der VfB Stuttgart gewinnt wie in der Hinrunde, 3-1.
Ja gut, Favoritensieg würde man es dann wahrscheinlich nennen, aber ich hoffe mal, dass die Gladbacher vielleicht aus diesem Bochum-Spiel und diesem Sieg vor allem einfach was mitnehmen und ja, dann vielleicht diesen Punkt in Stuttgart holen und dann ja auch entsprechend ins Frankfurt-Spiel reingehen können, sich bewiesen zu haben, ja, wir können es auch gegen die, die über uns stehen, die Großen in Anführungsstrichen. Stuttgart ist ja im Moment kein ganz großer, da ist Frankfurt schon noch größer, was diese Saison angeht. Aber wie gesagt, da dann Heimspiel und jetzt in Stuttgart die Unsicherheit vielleicht ausnutzen, vielleicht ja auch die Enttäuschung, was die Champions League angeht. Wer weiß, wie das da ausgeht. Von daher, chancenlos ist Gladbach definitiv nicht. Und wenn man das Selbstvertrauen aus dem Sieg gegen Bochum ganz einfach abschöpft und sagt, ja, gegen solche Gegner können wir klar gewinnen, dann darf man das auch in Energie umsetzen. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel und erwarte auch ein ganz gutes Fußballspiel, weil beide Mannschaften ja nun auch über den Fußball kommen. Und ja, mal gucken, was sich die Gladbacher da einfallen lassen. Vor allem sollten sich einfallen lassen, nicht zu verlieren.
Das wäre eine Idee. Hat auch die U23 am Wochenende sich gedacht, in einem spektakulären Spiel bei Eintracht Hohkeppel 6-4 gewonnen. Ich weiß gar nicht, ob es schon mal ein 6-4 in der Bundesliga gab. Doch, dieses eine, oder? War das nicht Gladbach in Dortmund? War es 6-4?
Ja. Genau, ja. Nach einem 1-3 Rückstand und dann noch 6-4 gewonnen damals. Ja, ja.
Naja, und Gladbachs U23 lag 2-4 zurück. Bis kurz vor Schluss hat das Ding noch gedreht und ja, Noah Pesch wieder 3 Tore gemacht, hat jetzt 16 in 19 und trainiert, solange Franck Honorat verletzt ist, auch erstmal fest bei den Profis mit und weil Grant Leon Ranas natürlich im Trainingskader jetzt fehlt und in Kaiserslautern ist. Ja, also da noch eine Hochziehmaßnahme und ich glaube, jetzt haben wir auch erstmal alles abgegrast, was es abzugrasen gab. Nächste Woche musst du dir einen anderen Gesprächspartner oder eine Partnerin suchen, da bin ich nämlich noch in Manchester, weil ich entschwinde in ein Fußballwochenende, das aber nichts mit Borussia zu tun hat.
Ja, Manchester ist ja ein schöner Fußballstandort. A, gibt es da das Nationale Fußballmuseum der Engländer. Ich empfehle da selbstverständlich gerade den Bereich Elfmeter sich mal anzuschauen. Da kommt auch unter anderem natürlich Deutschland vor. Aber es ist ein gut gemachtes Museum. Manchester als Stadt natürlich, schöne Pubs, das ist klar. Viel Musik, da werdet ihr nicht so einsteigen, aber auch viel Fußball. Abgesehen mal von City und United natürlich, ist ja drumherum um Manchester. Liverpool ist nicht weit, Everton also auch. Und Blackburn ist, glaube ich, auch nicht so weit. Also da gibt's genug zu gucken.
Wenn's erzählenswert wird, dann tue ich das vielleicht in anderthalb Wochen, aber ansonsten, euch eine schöne Woche, eine schöne Fußballwoche, wenn es tut, viel Spaß bei der 18-Spiele-Konferenz in der Champions League am Mittwoch. Wir fokussieren uns dann auf ein einziges, nämlich Borussias Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart. Ja, und in dem Sinne,
ein sportverbundenes Vergnügen.
Bis dahin, tschüss.
Ciao.